Liebling, sag mir morgen früh nochmal, dass wir glücklich sind. Wer zu lange in die Sonne zieht, wird blind.
Doch wenn nie mehr so rein. Dumm sein wie weißes Papier.
Und dann kommt gleich Getränke auf, Mann. Sag Bescheid, wenn du mich liebst. Der ganze alte Schrott muss raus. Und neuer Schrott muss rein. Bis morgen muss der ganze Rotz verschwunden sein.
Guten Abend, Sven Regner.
Ja, guten Abend.
Ja, Sven, wir trinken hier alkoholfreies Bier. War das immer so auf der Bühne? Warst du immer so strikte?
Nein, das war früher anders. Das war auch gut so. Ich meine, also das, ich glaube, bis zu einem gewissen Alter ist es okay, auch auf der Bühne betrunken zu sein und Bier zu trinken und den Punk rauszulassen und so. Aber irgendwann dreht sich das um, dann wird das dann tragisch. Also wenn 25-Jähriger auf der Bühne ordentlich an dem Tee hat, das finden alle super und das sieht auch toll aus und so. Aber ein 55-Jähriger, das sieht einfach doof aus. Das will kein Mensch. Das macht nur traurig. Das würde ich auch nicht wollen. Also deshalb ist es dann besser, da auch mal dann einen Gang zurückzuschalten.
Also der Jakob, der hat zwei, drei Gläser mehr getrunken vorhin. Der Jakob ist der Gitarrist der Band. Der ist auch hier heute.
Ja.
Was ist es eigentlich, was diesen Männerbund Element of Crime nach so vielen Jahren zusammenhält?
Ich bin nicht sicher, ob ich mit dem Begriff Männerbund wirklich glücklich bin. Also wir sagen ja eher so Band. Ne? Also ich meine, gut, das ist jetzt... es ist die Liebe zur Musik, ganz einfach. Es geht immer um Musik und solange da noch was passiert, man zum Beispiel, es geht auch um Songs direkt. Also man muss sagen, also Bands dieser Art, Rockbands dieser Art, geht es wirklich immer um Songs und solange da was passiert und neue Sachen entstehen können. Also wir haben jetzt ein neues Album gemacht. Das war überhaupt kein Problem, neue Songs zu schreiben, weil das einfach Spaß macht, wie wir das gerne machen. Und auch so in dieser Besetzung eben. Man möchte da keinen anderen sehen. Und deshalb ist das eine gut funktionierende Band.
Okay, das neue Album, das heißt...
Das ist eine banale Antwort, aber na mein Gott, ich meine...
Schafe, Monster und Mäuse, ich schlag vor mir. Wir hören kurz rein.
Ich wäre gerne ein Gummibär, da gibt's die Gelben und die Roten, das sind alles Vollidioten. Ich hätte tausende Kollegen, wir müssten uns nicht groß bewegen und würden doch auf großer Fahrt die Welt bereisen, bis sie uns verspeisen und erspart, blieb mir das um die Häuser ziehen, wenn es dunkel und kalt wird in Berlin. Trüb ist die Aussicht, trügerisch das Wort. Gib mir eine Nachricht, ich geb dir einen Korb. Da sind viele Erinnerungen drin, die kannst du in der Pfeife rauchen. Wenn es dunkel und kalt wird in Berlin.
Wenn es dunkel und kalt wird in Berlin. Vom neuen Album. Das Album, das hat im deutschen Feuilleton, auch im Schweizer Feuilleton eigentlich... durchs Band gute Kritiken. Ich habe heute die Specs gelesen, die ist da aufgelegen. Die Specs schreibt, der schlecht gelaunteste Flaneur seit Thomas Bernhard. Aber als Kompliment gemeint. Liest du diese Kritiken?
Eigentlich nicht. Eigentlich nicht, aber nicht, weil ich jetzt irgendwie das missachten will oder so, sondern weil ich glaube, dass wir als Musiker gar nicht die Adressaten sind. Es geht ja nicht darum, uns einzuerzählen, was wir da gemacht haben oder so, oder wie das zu finden sei, weil ist ja klar, dass wir eine Meinung dazu haben, nicht? Und die wird sich auch nicht ändern, sondern dass es eigentlich darum geht, dass man sozusagen das für die Hörer macht und so. Das finde ich, ist die Aufgabe von Kritik. Und also, dass sich das an uns und in dem Fall auch an mich dann nicht richtet und ich auch nichts daran ändern kann, wie der Typ das sieht, ist eigentlich eine Lose-Lose-Situation als Künstler, sowas zu lesen. Weil selbst selbst wenn er das dann gut, oder die Kritikerin das dann gut findet, was man da gemacht hat, es ist ja oft aus ganz anderen Gründen, dass, warum man das selber gemacht hat oder gut findet oder so. Also denkt man dann, was reden die da, das ist ja schön und gut, aber das ist ja eigentlich ganz anders. Also man richtet sich eigentlich immer nur auf. Und das kann nicht gut sein. Das kann nicht gut sein. Und wie gesagt, da es eben nicht an uns sich nicht richtet, es ist besser, eigentlich davon unbefangen zu bleiben, das auszublenden. Ich bin auch nicht für Interaktion mit dem Publikum. Wie fandet ihr das, was ich hier gemacht habe? Und so, no way. Das sage ich nicht. Diese Frage stelle ich nicht. Ich frage auch nie Freunde, Verwandte oder Bekannte, wie sie ein neues Album finden oder so von uns oder ein Buch von mir. Das mache ich nicht. Weil das bringt die Leute nur in Verlegenheit und im besten Falle finden sie es gut, aber dann ist es irgendwie auch eine peinliche Situation.
Und wie ist denn während dem Schreiben? Ich habe mal gelesen von dir, du sagst, es gibt so ein inneres Ich, das sagt dir, doch, das ist jetzt gut, das kann man so lassen oder da muss ich noch mal drüber. Oder hörst du überhaupt auf irgendjemanden, zum Beispiel auf deine Frau oder auf deine Kinder?
Nein.
Wenn sie was lesen, wenn sie was hören?
Nein, eigentlich nicht. Also ich gebe denen auch nichts zu lesen, weil... Ich habe am Anfang, als ich Herr Lehmann und auch bei Neue Versüht, also die ersten drei Romane geschrieben habe, habe ich immer noch einen kleinen Kreis gehabt von Leuten, also meine Lektorin, meine Managerin und noch einen anderen Lektor, den habe ich das immer geschickt, und einem Freund, Germa Grimsen in Bremen, den habe ich das immer geschickt, das jeweils neue Kapitel, aber nur mit der Bitte, mir Bescheid zu sagen, wenn sie sich langweilen. Und nicht jetzt groß begründen, und das finde ich nicht gut, sondern einfach sagen, ich finde es jetzt gerade ein bisschen langweilig, nur weil ich dachte, ich brauche vielleicht ein bisschen, aber das hat im Grunde genommen, hätte ich mir auch sparen können, das war irgendwie okay.
Und trotzdem also, würde es mich wundern nehmen, was sagen deine Kinder, die sind 12 und 18, was sagen sie zu Element of Crime?
Ich habe sie nie gefragt, wie sie das finden. Die sind natürlich oft dabei und manchmal, meine Tochter zum Beispiel hat jetzt auch bei einem Lied mal mitgesungen auf der Platte. Da war der Weg kurz, aber ich glaube, das sollte man sie nicht fragen. Manchmal sagen die nette Sachen, und das sind nette Kinder und so, die sagen natürlich auch nur nette Sachen. Und man weiß nicht, ob sie, wenn sie jetzt nichts sagen, vielleicht bloß nichts Böses sagen wollen oder so, das weiß man ja nicht. Also es ist besser eigentlich, sich darüber keine Gedanken zu machen und zu sagen, sie sind frei, wenn sie das gern hören wollen, können sie das tun. Aber ich glaube, ich gebe mal der Hoffnung Ausdruck, dass sie das ganz gut finden, aber wenn sie es nicht gut finden, kann ich es auch nicht ändern.
Und wenn die Kinder nur die Musik der Eltern hören, ist ja auch wieder suspekt.
Ja, eben. Also man sollte auch nicht da so reinziehen. Das ist ja auch ein Abhängigkeitsverhältnis mit den Eltern. Und das ist dann nicht gut, wenn man das eigentlich ausnutzt, um sich da das Ego irgendwie zu aufzupumpen. Ja.
Wir hören jetzt ein bisschen was von deinen Eltern.
Ja, genau.
Louis Armstrong, das klingt nach einem ganz beschwingten Elternhaus in Bremen in den 60er Jahren.
Ja, schon. Lass noch ein bisschen laufen, bis die Trompete kommt. Das ist wichtig.
Trompeter. One of our favorite tunes from way back when. So take on rap, fellas. Under an empty lap, fellas. Die Trompete, die muss laut sein, oder? Die musste laut sein für dich. Das hatte ich.
Ja, es gibt verschiedene Arten von Trompetern. Es gibt die lauten. Wie Louis Armstrong, Buddy Bolden soll so einer gewesen sein, der lauteste überhaupt gewesen sein. Es gibt aber keine Aufnahme von ihm. Aber soll so laut gewesen sein, dass er also noch drei Straßen weiter in New Orleans zu hören war. Und wenn er vor der Kneipe spielte, um die Leute anzureißen. Und, Und Lester Bowie ist auch so einer, so ein richtig lauter Trompeter. Und dann gibt es natürlich die eher, wie soll ich sagen, gedämpften Trompeter, so ein Mittelding ist sicher Dizzy Gillespie, der so eigentlich auch eher zu den Lauten gehört, aber
nicht Miles richtig. Davis?
Miles Davis ist eher einer von den Leiseren, Chet Baker und so weiter, die also eher so einen Moody-Ton haben. Aber ich habe Trompete immer als das, wahrscheinlich durch Louis Armstrong, ich habe es immer geliebt. Und so bin ich auch darauf gekommen, Trompete zu spielen, weil das so wahnsinnig toll klingt, wenn das unglaublich laut gebrannt ist.
Und wann hat dein Vater das gehört oder abgespielt?
Ja, immer. Das war, sowas mochte der wahnsinnig gerne. Das heißt, wurde bei uns, das kann ich mich gar nicht erinnern, weil das war sicher schon vor meiner Geburt. Ja, der hatte jede Menge Louis Armstrong-Platten und ich habe die dann auch alle geerbt. Und das ist einfach, das hat er sehr gemocht. Generell Trompete und so weiter.
Ist das?
Das ist James Last natürlich. Oder wie wir sagen, Hansi. Ja, weil was die wenigsten wissen, James Last kommt ja aus Bremen. Aus Bremen-Sebersbrück, aus Bremen-Ost. Also quasi so, da kann man eine tote Katze rüberwerfen von dem, wo ich aufgewachsen bin und dem, wo er aufgewachsen ist. Und das ist wirklich irre. Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, weil er ja immer so ein wahnsinniger Weltstar war. Und 780 Millionen Milliarden Platten verkauft. Und das ist ja Wahnsinn. Und mein Vater war ein großer James Last-Fan. Ich habe auch noch 30, 40 James Last-Platten geerbt. Das war schon ein ganz toller Typ. Ich habe ihn dann auch später mal kurz kennengelernt. Das war ein super Typ. Und ich finde, das ist ja interessant, weil diese Leute, er hat ja eigentlich im Grunde genommen 3 bis 4 Langspielplatten im Jahr rausgebracht, wo er einfach die Hits des jeweiligen letzten Quartals oder so alle nochmal sozusagen durch den Trichter seines eigenen Sounds durchgeschickt hat.
Also da haben ja viele die Beatles über James Last kennengelernt.
Ja, diese Orchester, diese einfach mit seinem Happy Sound, den er ja entwickelt hat, er war ja eigentlich Produzent für die Polydor gewesen, ganz früher in den 50ern, wo er das entwickelt hat, so einen Sound entwickelt hat, und das eigentlich ging es immer um den Sound, dass man den hat. Und ich glaube, mein Vater liebt diesen Sound einfach wahnsinnig, und das war einfach sehr, sehr gute Musiker. Und das ist so ein Konzept so von Musik machen, was mir einerseits sehr fremd ist, was ich aber ganz faszinierend finde, muss ich sagen. Weil das so scheißegal-mäßig ist. Eigentlich fast so, ja, ist doch egal, was sind die letzten 20 Hits? Ja, so machen wir hier. Jetzt setze ich mich hin, dann schreibe ich das auf. Morgen nehmen wir das alles auf. Und das ist irre. Also das hat so eine Großartigkeit, sowas, so eine Werf, die finde ich ganz bewundernswert.
Du hast jetzt etwas gesagt. Du hast gesagt, diese Happy Musik, Mutters Musik. Deine Mutter, die Musik deiner Mutter, die war ein bisschen, soll ich sagen, ein bisschen dunkler.
So oder so ist das Leben, so oder so ist es gut. So wie das Meer ist das Leben, ewige Ebbe und Flut. Heute nur glückliche Stunden.
Das ist Hildegard Knef, diese Alltagspoesie, da stelle ich mir dann immer die Hausfrau, Kettenrauchen zu Hause, die wartet auf den Vater, der nach Hause kommt vom Arbeiten, oder auf die Kinder, die von der Schule nach Hause kommen. Und wie müssen wir uns das vorstellen? Deine Mutter in den 60er Jahren
ich glaube, das ist, man darf das nicht, man darf die Leute nur weil jemand jetzt, die Menschen werden nicht gleich automatisch zu so abbildenden Stereotypen, bloß weil sie eben Klischee. Bestimmte Musik mögen, sondern im Grunde genommen, sie mochte das einfach. Das waren einfach Lieder, und die auch die Stimme, wie die Frau drauf war, die Hildegard Knef, das fand meine Mutter einfach toll. Da war sie einfach ein Fan. Das muss man auch mal so sehen. Das ist man ja nicht gleich auch dann so und so. Also deswegen ist man ja nicht gleich Teil einer kollektiven Identität, wo Leute alle gleich sind oder so. Nicht, aber das ist auch ein Sound, der bei mir zu Hause, bei uns zu Hause dazugehörte. Sowas hat man dann gehört. Als Kind natürlich hat man das alles einfach mitgehört. Das prägt einen dann. Und das ist schon interessant, weil ich glaube, dass ihr auch die Art zu singen von Hildegard Knef, auch diese gewisse, eigentlich so fast Bob Dylan vorwegnehme, scheißegal Art, auch in Bezug auf dieses, auf Tonhöhe und diesen ganzen Kram. Ja, also das haue ich einfach mal so raus. Also das eigentlich, das hat so eine, auch so eine gewisse, so eine sehr lässige, eigentlich fast schon so Rockstar-Qualität. Ja, also dass sie dieses extrem unbemühte, unprätentiöse Singen, das ist schon stark. Und da war sie auch relativ einzigartig.
War Musik tagsüber ein Thema bei euch? Oder
bei uns wurde viel Sonntag, Musik, bei uns wurde viel Musik gespielt. Ja. Niemand hat Musik gemacht, aber es wurde immer Musik gespielt. Wir hatten so eine Musiktruhe, was man so hatte, von Braun.
Niemand hat Musik gemacht, hast du gesagt? Niemand hat
Musik. Nein, niemand hat Musik gemacht.
Aber du schon dann? Du
ja, ich dann, aber sonst ja niemand. Und meine Mutter, glaube ich, als Kind ein bisschen in der Kirche und so, aber sonst eigentlich, das war keine Familie, in der musiziert wurde. Aber es wurde wahnsinnig viel Musik gehört und eigentlich immer. Also den Sonntags lief das Hafenkonzert so von NDR 2 oder was das war, keine Ahnung, wer das machte, einer von diesen Sendern halt. Und dann hörte man sich den ganzen Kram an. Es wurde eigentlich immer Musik. Es gab einen riesen diese großen Alben, wo diese ganzen Singles drin waren. Fats Domino und Chuck Berry und so Singles natürlich drin. Weil es ist ja klar, dass auch der frühe Rock'n'Roll der 50er Jahre meine Eltern durchaus geprägt hat. Meine Mutter ist 35 geworden, mein Vater 1930. Also ist klar, dass die, als sie 20 bis 30 waren, natürlich auch durch den Rock'n'Roll geprägt waren. Aber die Musik, die sie hörten, die vor allem hörten, war meist andere.
Ja. War das, wie würdest du das bezeichnen? War das so bürgerliche Mittelklasse oder was war das für ein Haushalt? Regeners in Bremen, neue Phase.
Ja, Mittelklasse kann man sagen. Ja, mein Vater hatte Maurer gelernt und wir sind auf dem zweiten Bildungsweg Architekt geworden. Meine Mutter hatte auch mittlere Reife genommen. Ich hatte dann Speditionskauffrau gelernt. Und hat dann später als Geschäftsführerin bei der Bremer Friseurin gearbeitet. Es ging uns wirklich nicht schlecht, aber es war auch nicht so, dass es jetzt, es war nicht großbürgerlich oder so. Es waren hart arbeitende Leute.
Spiel nicht mit den Schmuddelkindern, sing nicht ihre Lieder. Geh doch in die Oberstadt, mach's wie deine Brüder.
Das ist nicht Helge Schneider.
So sprach die Mutter, sprach der Vater, lehrte der Pastor. Er schlich aber immer wieder durch das Gartentor.
Spiel nicht mit den Schmuddelkindern, das ist Franz Josef Degenhardt. Weshalb hast du dir diesen Song ausgesucht?
Mein Vater hat ihn sehr gern gehört. Also generell Franz Josef Degenhardt. Wir hatten ja auch mehrere Platten von ihm, Langspielplatten. Er war auch einer von diesen Albumkünstlern eigentlich schon damals, nicht? Also das ist ja interessant. Also was als Singles rauskam, was man eigentlich eher nur als Album gedacht hat. Und es war diese Platten, wenn der Senator erzählt, spiel nicht mit den Schmuddelkindern. Die Platten, bevor Franz Josef Degenhardt endgültig in dieses Politding abdriftete und dann diese DKP-treuen Songs, diesen Agit-Pop-Kitsch über Uma Mäume am Bücherstand gesungen hat, hat er diese sehr, sehr seltsamen Lieder gesungen, die auch teilweise sehr neurotisch sind und so. Das ist ganz interessant. Also auch so eine Angstneurosen. Das sind sehr dunkle Bilder teilweise auch. Und mein Vater hat das sehr gern gehört und viel Spaß daran gehabt, das zu hören. Und das ist auch dieselbe Generation, so wie auch James Lars. Die waren alle im selben Alter so. Und das muss bei denen auch so ein kollektives Ding gewesen sein, dass sie auch diese Erfahrungen, die sie hatten, die ja absolut furchtbar waren. Ich meine, 1930 geboren ist, als die Nazis an die Macht kamen, war mein Vater 3. Seine ganze Kindheit komplett eigentlich am Arsch. Also Hitlerjugend, der ganze Mist, gerade dass er nicht in die Armee eingezogen wurde, hat er Glück gehabt. Aber im Grunde genommen sozusagen furchtbare Kindheit und frühe Jugend. Und dann hat man das Gefühl, dass auch bei diesen Sachen, dass das so, diese Songs von dem Degenhardt, die haben ganz viel davon und arbeiten irgendwie mit diesen Erfahrungen. Aber wie genau kann man eben nicht so sagen. Und das ist auch das Interessante daran. Das macht ihn auch zum großen Künstler. Wir haben mit Element of Crime mal ein Lied von ihm gecovert auf der Espresso-Maschine. Sehr rätselhaftes, ganz tolles Lied. Und das haben wir irgendwie mal über so einer Radiosession, wo wir irgendwelche Sachen haben, wir gedacht, spielen wir das doch mal. Und das war ganz, eine ganz tolle, eigenartige Version dann geworden. Also wo man vor allen Dingen merkte, wie toll das Lied ist, was es alles aushält. Das war sehr spannend.
Und da gab es noch eine Schwester, war die älter oder jünger als du?
Meine Schwester, aber die ist die Älteste. Also ist heute noch so, sie ist die Älteste. Ist
immer noch.
Und ist 3,5 Jahre älter, mein Bruder ist 2,5 Jahre älter und dann komme ich. Und das war die erste, die auch mal eine Pop-Single der damaligen Zeit dann so in den Haushalt brachte.
Die hören wir uns jetzt an.
Oh, honey, honey, you are my candy girl, and you got me wanting you.
Also das war dann die Schwester, die hat die ersten Pop-Singles ins Haus geschleppt. Und
das war tatsächlich die allererste, weil ich erinnere mich daran. Also es muss 69 gewesen sein. Die Platten waren ja nicht lange im Geschäft, das war ja eine Single. Also muss das, also da die 69 rauskam, da war ich also 8 und meine Schwester war 12. Und das war die erste Single, die sie gekauft hat, sozusagen. Die kostet 5-6 Mark, das war wahnsinnig viel Geld. Und die hat sie dann sich zusammengespart und hat sie diese Single gekauft.
Und wie hat dich das geprägt? Hat dich
ja, mein Bruder und ich und sie, wir sind alle total ausgeflippt, weil das so toll war. Das war wirklich was anderes, nicht? Also das war schon stark, also weil es ist ja auch ein tolles Lied.
Also nicht, nicht die Krachgeschwister, sondern du hast sie verehrt mit ihrer Musik und ihrem Style.
Naja, diese Single war halt gut. Also das ist mal... Das andere ist ja egal erstmal. Also das war halt ein super Song. Mal kann man da nochmal reinhören vielleicht. Ich meine, das ist ja auch der Sound. Mach mal richtig laut. Das ist ja... Das ist gut. Der Sound ist stark.
Das sind die Orchis.
Ja, auch die Archies, genau. Orchis, Archies. Ich dachte immer, die heißen die Archies.
Archies.
Ja, die Archies, oder? Das ist schon stark. Also das hat uns schon sehr beeindruckt. Also ich glaube, das reicht auch. Aber das hat uns sehr beeindruckt. Das war so der Einbruch des anderen. Dann kam natürlich alles andere. Dann, das ist ja so, wenn man der Jüngste ist, dann kriegt man ja das, die ganzen Sachen, kriegt man ja immer über die älteren Geschwister. Die sind halt einfach immer ein paar Jahre früher dran. Egal, ob es dann die Beatles, aber was immer dann entdeckt wird, Bob Dylan und egal. Immer das sind die älteren Geschwister. Und man, am Ende hat man das dann von denen zuerst gehört, weil die hatten dann das Geld oder die Kumpels, die in die Kassetten aufnahmen oder was auch immer. Nicht?
Und der Sven hat dann auch irgendwann mit dem ersten Taschengeld die erste Platte nach Hause gebracht.
Ich lieb dein Mädchen in Lichterfelde, die lebte zu lange von meinem Gelde. Ich lieb dein Mädchen in Jungfernheide, wir liebten uns täglich alle beide. Ich lieb dein Mädchen im Grunewald, bei der war immer die Bude kalt. Ich lieb dein Mädchen in Wannsee, die konnte keinen nackten Mann sehen. Ich lieb dein Mädchen im Wedding, die wollte immer nur Petting. Ich lieb dein Mädchen in Tempelhof, die war sehr lieb, doch bisschen doof. Ich lieb dein Mädchen in Neukölln, die wollte es
hast du mir das geschickt? Hast, da habe ich mich erinnert, die war bei uns auch zu Hause, diese Platte. Und ich habe die immer angeschaut mit diesem Karl Dall, der war da dabei, Insterburg und Co. hießen die?
Die Platte war in jedem guten Plattenschrank. Und da gehört sie auch hin. Also das ist, Ingo Insterburg ist ja nun gerade gestorben. Da hat das Ding dann,
der ist letzte Woche gestorben.
Eine echte, also das hab ich ja vorher gemacht, die Liste. Da hat das nochmal eine echte Aktualität bekommen. Nein, er ist zu Recht wurde auch als ganz großer gewürdigt, weil diese Blödelbaden, das wird oft unterschätzt. Die haben auf gewisser Weise sozusagen so eine Lockerheit und Leichtigkeit bei den Deutschen reingebracht. In ganz anderem Ausmaß eigentlich, als man sich das vorstellen kann. Und Ingo Insterburg war nicht einer der Ersten. Ingo Insterburg, Insterburg und Co., dann Schubert und Black, Ulrich Roski, solche Leute. Und letztendlich gehörten dann später natürlich auch Udo Lindenberg und Otto dazu. Und die haben im Grunde genommen dass man plötzlich einfach, ohne dass man das begründen muss, ohne dass es für irgendwas gut ist, ja, weil es auch so ein Ingenieursvolk, die Deutschen, da muss alles immer für irgendwas gut sein, ja, also für Ursache und Wirkung und so, dass man einfach mal nur blödelt und so Quatsch singt. Und das ist, ich liebe dein Mädchen in Tempelhof, die war sehr lieb, doch ein bisschen doof. Ich meine, was soll daran falsch sein? Was ich sagen will, ist, dass man auch nochmal einen anderen Zugang zum Leben finden kann, als immer nur den, dass alles jetzt einen Sinn haben muss und so. Und das ist was ich oft gemerkt habe, dass man, mir dann oft auch nicht zugetraut hat. Ich habe eigentlich viele Sachen gemerkt und das Spiel gemacht, wie ich eigentlich selber für ihr so auch so geblödelt und sowas Sinnloses gehalten habe. Und da habe ich wahnsinnig viel Spaß dran gehabt, gerade weil es sich eben dieser ganzen Zweckmäßigkeit verweigerte. Ja.
Da warst du so.
Und das kann man eigentlich damals von diesen Blödelbanden. Das war eh eine glückliche Zeit auf eine Weise, weil das alles so, es hat natürlich auch eine trügerische Weise so eine Unschuld behauptete. Nicht? Das kann man natürlich auch der Moralinsauer umdrehen und sagen, das stimmt alles gar nicht. Das ist aber natürlich auch nicht richtig, weil das stimmte natürlich auch. Ich liebte ein Mädchen in Tempelhof, die war sehr lieb, doch ein bisschen doof. Das ist immer möglich. Tempelhof ist groß.
Das waren ja Hippies eigentlich, oder?
Die waren doch vor Hippies eigentlich unterwegs. Ich glaube, Ingo Insterburg war eigentlich, so wie meine Mutter, auch eine vertriebene Ostpreuße. Ja, aber jemand, der ist, glaube ich, auch der gleiche Generation wie meine Mutter, also auch so 35 geboren, auch so als Kind da vertrieben worden. So. Das waren einfach Leute, die es sehr hart hatten. Also, als Kinder, ne, die Kinder konnten ja wirklich nichts dafür. Die haben einfach, der lief einfach nicht gut für die, ja, bis die 20 waren und so. Und dann haben die sich im Grunde genommen dann auch dafür revanchiert. Ja. Die haben dann eigentlich angefangen, das nachzuholen und zu sagen, jetzt ist auch mal gut, jetzt reicht es auch mal. Deshalb nahm man die skeptische Generation, weil die für große Entwürfe und so nicht zu haben waren, sondern weil die im Grunde genommen hingingen und sagten, nee, weißt du, ehrlich gesagt, ich habe jetzt lange genug irgendwie mich da ausnutzen und benutzen lassen für alle möglichen angeblichen Zwecke, das reicht es auch mal. Und das hat, die haben, glaube ich, auf diese Weise die 70er Jahre sehr geprägt. Und darum kommt vieles von diesen Sachen, kommt da in Deutschland, kam da hoch. Ja.
Da warst du so 10, 11?
Ich war 12, als ich die 12. Platte kaufte. Ich weiß noch genau, 24 Mark oder so. Unfassbar viel Geld. Ich habe eigentlich das nur gekauft, weil es ein Doppelalbum war. Und ich dachte, dann kriege ich ja viel mehr für mein Geld.
Ja, genau, das war ein Doppelalbum. Ja. Der King war natürlich auch in jeder besser gut sortierten Plattensammlung. Der Elvis, das war so 1969, der Song,
on a cold and gray Chicago,
den du dir da ausgesucht hast.
Baby child is born in the ghetto.
Da warst du auch so 10, er war schon ziemlich,
ja, es gab
ziemlich mit der Karriere am Ende, oder? So 1969. Das war das Comeback, oder? In the ghetto.
Ja, das war ja auch nicht leicht. Er hat ja diese Armeezeit und dann hat er diese albernen Filme da immer gedreht und so, und das war schon schwierig. Aber Elvis ist ist ja schon der King, auch zu Recht. Und meine Eltern hatten diese Single tatsächlich. Die war in einer von diesen Singles mit dabei. Und er ist schon so, das ist eine der großen Leute des Rock'n'Roll. Und
das hast nicht du dir gekauft, sondern die war zu Hause.
Das hatten meine Eltern, glaube ich. Ich glaube, dass das die Begegnung mit dem Rock'n'Roll, die hatte auch mit Elvis sehr viel zu tun. Und ich glaube auch, da wo ich aufgewachsen bin, in Bremen-Ost, im Neubauviertel, gab es auch verdammt viele Elvis-Fans. Also es gab sehr viele, auch viele, die später in Motorradgangs waren und so, die waren sehr, Elvis war eine sehr große Rolle gespielt für viele Leute. Es gab eine ganze diese Fraktion von Jugendlichen, die totale Elvis-Fans waren, die auch die Haare so hatten und so. Ja, wir reden jetzt über die frühen 70er.
Then one night in desperation, the young man breaks away.
Und dann kam ja irgendwie trotzdem Bewegung in diese ganze Sache. 68, da war ja Elvis nicht mehr wirklich die prägende Figur, da kam dann Bob Dylan und so. Hast du das als, ja, was warst du, 8-9-Jähriger, hast du diesen Aufbruch irgendwie schon mitgekriegt, als kleiner Junge?
Nein, das kann man so nicht sagen. Später eigentlich, erst in den 70er Jahren. Da war ich, als 68 war ich 7, was soll ich da mitbekommen, war ich in der zweiten Klasse. Da ging es um andere Dinge. Aber ich, das kriegte man so nicht mit, so nicht. Also was es halt gab, war das, wenn die Haare ans Ohr stießen, sagte jemand zu dir, du siehst ja aus wie ein Beatle, geh mal zum Friseur. Also das war der Klassiker, und dass eben die ersten Langhaarigen kamen, dass die ersten Rocker kamen und so, und dass plötzlich so, dass sich was Neues ankündigte, dass es eine neue Art von so, dass man sich nicht mehr alles gefallen ließ, dass man sich nicht mehr in Ordnung fand, dass einen fremde Erwachsene auch geschlagen haben, zum Beispiel, ne? Weil wenn ihnen irgendwas nicht passte, dass man sich nicht alles, dass solche Sachen, dass man in der Schule und so, dass man anfing, sich auch mal was dagegen zu sagen und so. Also aber das hat natürlich auch was mit dem Alter zu tun, dass man dann irgendwie 10, 11, 12 ist, fällt einem das leichter als mit 7 oder 8. 68 ist, hat für mich, ehrlich gesagt, da nicht so die Bedeutung gehabt. Kann ich nicht sagen. Es hat sich auch nicht, das wird immer so als Zeitenwende verkauft. Ich fand nicht, dass sich da ruckartig was verändert hat. Das hat sich ja nicht erst über die ganzen 70er, über die 60er und 70er Jahre, über einen Prozess über 20 Jahre, eigentlich hat sich das verändert. Und man darf das auch nicht überschätzen. Diese Sache mit dem 68, es wäre auch komisch, wenn also 3 Monate oder so ein halbes Jahr oder ein Jahr, dass man sich alles ganz anders ist.
Ja, man kann ja Dylan auch ein bisschen später noch entdecken. Also du hast, für dich war Dylan wichtig.
Naja, meine Geschwister haben das natürlich immer gespielt.
Come gather around people, wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times, they are a-changing.
Du hast schon bewusst The Times They Are Changing ausgewählt jetzt für heute Abend.
Naja, vorher hatte ich Watchmen gesehen, den Film, und da hatten die das als Titelmusik vorne. Das war nicht sehr beeindruckend. Und das, es ist natürlich so, dass diese Hoffnung da ausgedrückt wird. Es ist ja so, dass diese Songs auch deshalb so aufgerüttelt haben, weil man sich das so gewünscht hat. Da war ja auch der Wunschvater des Gedankens. Es ist ja gar nicht wahr, dass er da einfach nur etwas beschrieben hat, was schon klar war, sondern es ist auch, wenn man vor allen Dingen eine Hoffnung Ausdruck gibt. Und ich glaube, dass ist eigentlich dann im Folge in den 70er Jahren, aber das vielleicht lag auch vielleicht an meinem Alter, vielleicht kam es dann nur mir so vor, denn zwischen dem 10. und dem 15. Lebensjahr ändert sich sowieso sehr viel, auch für einen selber. Also man darf auch nicht immer glauben, dass die eigene individuelle Entwicklung also auch gleich Ausdruck einer ganzen Weltentwicklung ist oder so, nicht? Also manchmal kommt das einfach auch nur einem so vor, nicht? Aber ich hatte schon das Gefühl, dass da viel passierte plötzlich, vielleicht passiert ja auch alles ein bisschen später in Deutschland als in Amerika oder so, aber plötzlich waren die alle da. Da war dann plötzlich, also ich habe es dann über meine Geschwister, plötzlich war auch das Geld da, dass sie sich so eine Platten kauften oder ihre Kumpels die hatten oder was auch immer. Und dann hörte man halt die Beatles und die Stones und Bob Dylan und Donovan und wie sie alle hießen. Und natürlich tat sich diese Musik, tat so eine ganz neue Welt auf. Die machte ja den Traum so groß. Ob das sich im Alltag wirklich dann widerspiegelt, ob sich da wirklich die Zeiten geändert hatten, kann man so rückblickend gar nicht mehr richtig sagen. Aber es kam einem halt so vor. Da sieht man auch, dass die Kunst macht das Leben auch größer und glamouröser. Ja, einfach indem man so ein Lied hört und sagt, ja, genau so ist es. Ja, aber danach geht man wieder in die Schule und hat seine Hausaufgaben vergessen. Also nicht?
Du hast vorhin gesagt, Elvis war noch in der Sammlung deiner Eltern, aber da irgendwann kommt ja eben die Gegenkultur, eben dieses Rebellieren, der Protest auch gegen das Elternhaus. Waren das Hendrix, waren das?
Nein,
das war nicht bei den Eltern in der Sammlung.
Das war, meine Eltern hätten sich daran nicht gestört, also das glaube ich nicht. Warum auch? Also nein, ich glaube, das habe ich gewählt, einfach weil ich daran gedacht habe, man kommt ja irgendwann ins Alter, wo man dann auch in Kneipen geht und so. Das war bei mir relativ früh. Man fängt an zu rauchen, sehr früh, und auch Bier zu trinken, und dann ging man mit 15, 16 schon in die Kneipen, und dann gab es diese eine Kneipe in Bremen, das Bremer Eck, da hatten sie so eine Musikbox, und da spielten wir eigentlich, wenn wir Billard spielten, immer dieses Hey Joe. Weiß ich auch nicht, warum. Einer drückte das immer. Also für mich ist irgendwie der Soundtrack vom Bremer Eck und dem Billardspiel, also zum Billardspiel gehört bei mir eigentlich Hendrix und Hey Joe. Ja, also so viel mal zum Thema Rebellion. Das ist, das sind ja auch so Sachen, die man dann hinterher so behauptet. Das Problem ist, Hendrix gilt ja auch als Rebell, auch zu Recht, weil er auch zu seiner Zeit auch so gedisst und so schlecht behandelt wurde. Ich meine, es gibt diese Ausschnitte, wo er in so eine Fernsehshow eingeladen wurde und er fing an zu spielen, und die haben den einfach ausgedreht. und weggenommen von der Bühne, weil ihnen das nicht passte, was er da machte und so. Also das ist ja auch eine Art von Affront gewesen, die man da diesen Leuten gegenüber, diesen Künstlern gegenüber irgendwie, und das, die konnten ja gar nicht anders als Rebellen sein.
Das war ja in Zürich im Hallenstadion und der wurde nachher, konnte nicht in den Club rein.
Ja, ja, das haben die sich ja nicht ausgesucht.
Aber weil er schwarz war.
Ja. Und das haben die sich ja nicht ausgesucht, sondern das ist ja sozusagen ihnen angetan worden. Und was sollen sie denn anderes werden? Aber das heißt in dem Moment nicht unbedingt, dass man sagen kann, ich habe Hendrix gehört, da war ich dann auch der Rebell. Das ergibt da keinen Sinn. Das ist nicht fair, weil das im Grunde genommen die Sache dann, auch die Probleme, die dahinter standen, hätte diese Rebellion ja auch verniedlicht. Das lag alles so in der Luft. Ich meine, das wurde halt dann einfach, dann gehst du in so eine blöde Kneipe zum Billardspielen, dann läuft dann halt das. Und dadurch, das ist natürlich ein Indiz dafür, dass sich was verändert hat. Aber andererseits kann ich auch sagen, in 60er Jahren bin ich natürlich auch nicht in eine Kneipe gegangen. Also insofern weiß ich gar nicht genau. Ja, also da kamen die Diskotheken auf. Die kamen ja auch erst Ende der 60er Jahre auf. Die Diskothek als Phänomen, so, dass man da hingehen kann. Und die spielen da so Platten und dann kann man tanzen. Das war ja vorher, gab es ja also gar nicht. Ich weiß nicht, was die vorher hatten, Stammkonditoreien oder sowas, keine Ahnung.
Aber die Stones, vielleicht wie Hendrix auch, die Stones, die waren gefährlich. Wahrscheinlich für deine Eltern auch. Die Beatles, die haben ja alle geliebt, auch die Eltern.
Meine Eltern hatten damit kein Problem. Also glaube ich nicht. Ich glaube, das ist auch so eine Behauptung gewesen. Das ist, letztendlich ist das ja als Phänomen in der Welt gewesen, ja eigentlich auch gleich Teil des Establishments. Ich meine, man muss ja nicht so tun, als wenn es mehr ist als das, was es ist. Aber das, was es ist, ist ja großartig. Es ist doch viel besser, irgendwie die Rolling Stones für ihre Musik zu lieben, als für die Behauptung einer Rebellion, die ja eigentlich auch nur sozusagen, die lag auf eine Weise in der Luft. Und es gab sozusagen eine Änderung der Sitten, ja, und der Gebräuche der Leute. Aber da muss man keine riesen Heldengeschichte draus machen. Diese Leute waren dann auch schwer reich. Swinging London, ja, das war auch einfach befeuert durch die wirtschaftliche Situation. Und das ist ja auch in Ordnung. Und das ist eine aufregende Zeit gewesen. Aber das war nicht, dass man seine Eltern jetzt mit den Rolling Stones geschockt hätte. Ich kann das von meinen Eltern nicht sagen. Meine Eltern hörten Franz Josef Degenhardt und Hildegard Knef. Warum sollen die von den Rolling Stones geschockt sein? Okay, sehe ich wirklich. Also muss ich sagen, warum sollen die von den Rolling Stones geschockt sein? Da gibt es keinen Grund für. Muss ich ehrlich sagen. Aber was es eben gab in 60er Jahren, war diese Explosion der Arten quasi. Also was ist ja in der Evolutionstheorie, das ist plötzlich so, es passiert 80 Millionen Jahre nichts und dann innerhalb von 500.000 Jahren gibt es 3 Millionen neue Arten oder so in Sachen Ameisen oder so. Und das ist dann so ein bisschen da auch gewesen, dass plötzlich das so explodiert. Wir hatten das Ende der 70er Jahre ja nochmal mit dem ganzen Punkrock und New Wave und Postpunk und so weiter, dass plötzlich das so überall was Neues ist. Und das gibt diese Aufbruchstimmung. Und diese Stimmung ist es, um die es eigentlich geht. Das ist ja gar nicht darum, dass man sagt, wir haben jetzt hier irgendwas gewonnen und erreicht. Also genau darum, wir haben das Gefühl, es ist was Neues. Ja, es kommt was Neues. Irgendwie ist es aufregend. Und vielleicht hat man sich die Lage einfach nur schön getrunken, aber ist ja egal. Dann war sie ja trotzdem schön auf eine Weise. Das ist ja, muss man ja auch mal sehen. Man muss ja nicht alles immer gleich dann auf Kosten Nutzen abklopfen. Ja?
Das aber kann ja man schon sagen, deine Elternhaus, das war doch sehr aufgeschlossen. Weil es gab ganz viele, die fanden Stones.
Naja, ich war in der Zeit sehr politisch unterwegs. Ich war 76 beim KBW organisiert, im Kommunistischen Bund Westdeutschland. Da gab es sehr viele Konflikte bei mir zu Hause. Ich verstehe auch meine Eltern heute viel besser, was das betrifft, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das war, da habe ich ihnen wirklich sicher viel angetan. Und das war sehr hart für sie. Und da waren die Stones überhaupt nicht ihr Problem, muss ich ganz ehrlich mal sagen. Das hätten die gut gefunden, wenn ich schön zum Stones-Konzert gegangen wäre, stand auf die Brockdorf-Demo oder so. Das wäre okay gewesen. Das hätten die viel lieber gesehen. Und
wer hat dich denn politisiert?
Aber das lag auch in der Luft irgendwie. Das war irgendwie einfach Leute in der Schule und so. Und ich fand das irgendwie, es ist ja, in dem Alter hat man ja auch viel Lebensangst und man sucht nach einfachen Wegen ins Leben und für die Welt. Und man, das ist ja sehr verlockend, der Marxismus-Leninismus. Ist ja so, was bullig Salz für die Verdauung ist, Lenin für die Weltanschauung. Und letztendlich kannst du dir einfach dann aus dem Widerspruch zwischen Arbeit und Kapital die ganze Welt und Weltgeschichte und alles erklären, dass das vielleicht alles nicht hinhaut, ist egal, dass es auf tönernen Füßen stehen mag. Du bist jedenfalls erstmal immer auf der richtigen Seite und hast eigentlich plötzlich diese ganzen Probleme nicht mehr, die du eigentlich hast. Ne? Das ist ja so eine Art, sich auch sozusagen seine Lebensangst auszudrücken. Ja? So sehe ich das heute jedenfalls, weil ich war da noch sehr jung. Ich bin da mit 16,5 von zu Hause ausgezogen. Wie soll ich denn meine Eltern noch mit den Rolling Stones schocken? Das ergibt ja überhaupt keinen Sinn.
Was
ja.
war denn dieser kommunistische Bund Westdeutschland? Wir kennen das nicht so in der Schweiz. Was habt ihr da gemacht?
Es gab auch einen österreichischen Ableger, der hieß KPÖ.
Die Schweizer Ableger gab
es. Wir wollten die proletarische Weltrevolution. Kennst du alles bei Lenin und so nachlesen? Genau das wollten wir.
Aber du hast eine Trompete gespielt.
Das war aber eben so eher so die maoistische Richtung. Also wir waren gegen die Sowjetunion und so. Also das war nicht unser Ding, sondern das waren für uns Revisionisten und so. Ist langweilig, ehrlich gesagt. Ist
in mir ein kleines
ganz genau.
Arbeiterkampflied. Eines mit Pen. Eines, das Swing. Und werktätige Menschen zum Nachdenken bringt. Sing mir.
Das ist jetzt so eine leicht satirische Auseinandersetzung damit. Das ist Konstantin, das war Max Gold, der hat das
ja genau, mal aufgenommen. Ja, genau, das ist eine sehr satirische Auseinandersetzung damit. Das ist brillant. Also,
sing mir ein kleines, die Sache auch, wie heißt das? Sing mir ein kleines Arbeiterkampflied.
Eines, das zwingt und arbeitende Menschen, werktätige Menschen zum Nachdenken bringt. Ja, das ist natürlich toll, weil der ist ja auch in meinem Alter ungefähr und wir haben es ja alles erlebt. Die 70er Jahre waren voll. Es gibt dieses sehr gute Buch von Gerd Köhn, Das rote Jahrzehnt. Da kann man es alles ruhig nochmal nachlesen. Das ist nicht uninteressant. Also, weil es auch so ein Anachronismus war, so ein interessanter, seltsamer Anachronismus. Aber wir haben es alles erlebt und er hat das sozusagen sehr toll, in diesem Lied sehr toll umgemünzt. Deshalb habe ich mir das gewünscht, weil ich dachte mir, das kann diesen ganzen Komplex eigentlich dann auch mal beenden. Da dachte ich mir, also wenn ich davon erzähle, dann ist das richtige Lied, um damit dann auch einen Punkt runterzusetzen. Weil als ich dann 1980 dann aus dem KBW ausgetreten bin, sage ich ganz ehrlich, war das auch gleich schon für mich eigentlich gar nicht mehr verständlich, was das eigentlich alles sollte. Also da war ich dann so knapp 20.
Aber hast du den Konflikt mit den Eltern oder mit dem Staat gesucht oder mit beiden gleichzeitig? Oder was war das für eine Rebellion bei dir?
Wenn man die Weltrevolution machen will, dann sucht man wohl den Konflikt, würde ich sagen. Das ist, ja, sonst hätte man ein Problem, würde ich sagen. Ja, natürlich, klar. Das hat auch viel mit Lebensangst zu tun und damit, dass man sich alles, was einem so rätselhaft ist und auch Angst macht, irgendwie erklären will und objektivieren will. Und das ist halt, da ist das halt so ein bisschen wie ja so Heroin, ja, das politische Heroin. Nicht? Aber den Marxismus-Leninismus, da habe ich immer recht. Ja, das ist deshalb auch dieser Sektencharakter dabei. Aber wie gesagt, also es war okay. Also
dann bist du mit 16 weg.
Da bin ich mit 15 rein und mit 20 raus.
Mit 16 bist du ausgezogen?
Mit 16 bin ich von zu Hause
ausgezogen.
Wo bist du dahin? In der WG dann gezogen.
In der WG?
Ja.
In Bremen?
Ja, klar.
Ist da was los gewesen oder war das dann erst in Berlin, ging das dann richtig los?
Nein, da war ich ja noch politisch organisiert, da haben wir die ganze Zeit Demos gemacht und so. Und dann, ich habe mit 15 aber auch mit Trompetespielen angefangen. Das wollte ich unbedingt. Und ich habe dann beim KBW auch Trompete gespielt im Spielmannszug, aber da habe ich auch nur bedingt was bei gelernt. Ich könnte heute noch die junge Garde des Proletariats spielen. Aber das will keiner und das finde ich auch richtig so. Das ist eigentlich, finde ich jetzt nicht so attraktiv als Lied mehr. Und als ich aus dem KBW ausgestiegen bin, da habe ich dann angefangen, ich habe ja auch immer Gitarre gespielt, seit ich 10 war, auch viel Blues auch. Ich habe sehr viel Blues gespielt auf der Gitarre. Das war eigentlich so mein Ding. Und ich glaube, da habe ich dann angefangen, mich eigentlich mehr dafür zu interessieren, Musik zu machen. Das war dann eigentlich so die Kompensation auch ein bisschen für diese eigentlich in meiner Sicht auch ein bisschen verlorenen Jahre.
Ja. Du bist dann nach Hamburg gezogen, hast ein bisschen Musikwissenschaften studiert, vier Semester?
Naja, offiziell ehrlich gesagt 20 Semester, glaube ich. Also ich war auch sozialversichert und so. Ich bin dann 1990 in die Künstlersozialkasse eingestiegen und dann war das auch mal wieder gut. Aber ich habe ernsthaft studiert, glaube ich, bis ungefähr Ende 1984. Also es waren schon 6 Semester oder so, die ich ernsthaft gemacht habe. Und dann war aber auch mal gut, weil ich dann gemerkt habe, haben wir Element of Crime gegründet gehabt, 85. Und dann wollte ich eigentlich nicht mehr von meinen Eltern unterstützt werden. Die haben mir mal ein bisschen Geld auch gegeben, damit ich studieren kann. Und das fand ich irgendwie unredlich dann. Dann habe ich gesagt, dass ich das lieber nicht will. Dann bin ich lieber arbeiten gegangen und habe dann eben die Band gemacht. Und das hätte ich vielleicht sogar schon fast früher machen sollen, denke ich manchmal.
Sunday morning brings the dawn in. It's just a restless feeling by my side. Early dawning, Sunday morning.
Das sind Velvet Underground. Die waren, glaube ich, sehr wichtig für deine späteren Bands.
Ich glaube, dass Velvet Underground, also dafür, dass ich mit Rockmusik überhaupt mich getraut habe anzufangen, die wichtigste Band waren. Ich erinnere mich, dass zum Beispiel sogar in Bremen in den 70er Jahren in der Diskothek Why Not zum Beispiel wurde echt Velvet Underground gespielt. Das ging. Die spielten Venus and First und da waren immer alle Junkies auf der Tanzfläche. Da war sofort High Life in Tüten, wenn die Venus and First spielten, ja. Insofern war das auch eine sehr undogmatische Zeit. Aber das waren auch die, die auch mit dieser Punk-Revolution, die ist ja wirklich auf eine Weise kulturell eine war, die eine der wenigen Bands sozusagen aus dieser alten Zeit, die da auch weiter geliebt und geschätzt wurden. Und die Art von Songs, die machten, das hat mich irgendwie wahnsinnig ermutigt und inspiriert. Auch diese Simplizität, ja, so ein Song wie Heroin mit diesen nur 2 Akkorden und so, das fand ich immer super. Und das ist im Grunde genommen, waren die auf eine Weise ja auch. Wir sind die Gründungsväter des Punk. Ja.
John Cale von Velvet Underground, den hast du dann später kennengelernt. Er hat da eine oder 2 Platten von euch.
Die Try to be Mensch hat John Cale produziert.
Und der hat euch ziemlich hart drangenommen, oder? Ihr Berliner fliegt nach London zu John Cale ins Studio. Der hatte, glaube ich, gerade seine Heroinsucht irgendwie kuriert und hat euch da ziemlich auseinandergenommen.
Ja, das hat er gar nicht gemacht. Also er war einfach nur, das ist ja ganz wichtig bei einer jungen Band. Ich habe selber viele junge Bands produziert, als ich noch produziert habe. Und es ist ganz wichtig, dass man da auch auf gewisse Weise autoritär ist, weil sonst die Leute sich zu viel streiten. Junge Bands sind dafür berühmt, aber dass sie sich die ganze Zeit eigentlich in den Haaren haben, weil sie natürlich noch nicht so gefestigt in ihrem Stil sind und deshalb gucken müssen, was sie eigentlich, ne, jeder versucht, sein Ding immer noch mehr da reinzubringen. Und dann ist es gut, wenn da einer ist, der sagt, haltet alle die Schnauze, das interessiert mich nicht, was ihr sagen wollt. Ich möchte, dass ihr jetzt spielt. Ja? Und wenn ihr das fertig habt, dann sage ich euch Bescheid und dann könnt ihr das nächste Stück spielen. Und ansonsten möchte ich nichts mehr von euch hören. Und das war ungefähr der John Cale-Style. Das hat er immer gemacht. Er hat ja auch Squeeze, die erste Platte, er hat Jonathan Richman-Platten produziert, er hat die erste Platte von Happy Mondays produziert, die erste, ich glaube, eine Single oder so, was die wenigsten wissen. Ja? Das war ein toller Produzent für junge Bands, gerade deshalb, weil er diese Autorität hatte und die auch sich nicht gescheut hat einzusetzen. Vielleicht hat er es auch bloß gemacht, weil er dann Ruhe haben wollte oder so, aber das ist ja egal. Die Absicht ist ja egal, die Wirkung ist ja wichtig.
Aber das war wahrscheinlich schon ziemlich beängstigend, so ein Typ in London in einem Studio.
Nein, das war nicht beängstigend. Wir waren ja so arrogant auch. Also wir waren ja sowieso die Größten. Das war irgendwie auch angemessen. Wir fanden das irgendwie auch gut. Also ich fand das gut, weil dann natürlich wir auch erleichtert waren, dass wir sozusagen alle gegenseitig also von ihm in Schach gehalten wurden. Nicht? Das war eine großartige Situation. Ein zweites Mal hätte man das nicht unbedingt machen müssen, weil dann hat man ja auch was gelernt. Dann kann man ja auch das auch mal anders machen.
Strolling along, minding my own business. Well, there goes a girl and a half. She's got me going up and down. She's got me going up and down.
Das war dann Punk 1977.
Stragglers, ja. Ja, das ist auch das, ich habe das ja alles, durch meine Politphase bin ich ja ein bisschen später reingekommen. Letztendlich bin ja zum Rock'n'Roll auch ein bisschen oft durch Zufall gekommen, indem ich 1982 in Berlin aufrauschte, dann mit meiner Trompete und ich überall mitspielen durfte und dann bei Zatopek spielte und auf diese Weise irgendwie so da reingeraten bin. Aber die Stragglers waren eine der Bands, die ich sehr liebte und die mich dann auch sehr entmutigt haben auf eine Weise. Es ist ja eh so, dass man, wenn man als Musiker diese anderen Musiker hört, dass man das, wenn man schlau ist, als Ermutigung nimmt. Also, dass man sagt so, hey, wenn die das können, dann kann ich das ja auch. Oder wenn die sich damit da hochtrauen, dann kann man das ja auch mal machen und so. Deshalb ist man da auch immer hingegangen. Überall waren Musiker und alle machten irgendwas. Und man traute sich auch mit allem auf die Bühne, es war egal. Und die Stranglers waren aber eine Band, die hatten zwei Sachen. Die hatten einmal auch in ihrem Songschreiben so eine Entwicklung hin, auch zu sowas eher melancholischem später. Und gleichzeitig so eine... Ich hatte das Gefühl, dass die in ihrem Songschreiben sehr frei waren. Das fand ich irgendwie inspirierend. Aber besser kann ich es auch nicht sagen. Ich habe die einfach sehr gern gehört. Und das, da war ich dann so, das war die Zeit, als ich dann darüber nachdachte, auch selber nicht, eben nicht nur Trompete zu spielen in den Bands, sondern auch selber Songs zu schreiben. Und da spielte das auch eine Rolle.
Wie hat das ausgesehen? Also 1977 in der Punkzeit.
Nein,
Sven Regener, du warst ja nicht ein Punk im Sex Pistols.
Nein, das waren andere. Ich rede jetzt hier schon über die frühen 80er Jahre.
Aber
als ich nicht mehr im KBW war, fing ich ja es an, mich richtig damit zu beschäftigen. Aber die Sachen laufen einem ja nicht weg. Es ist ja auch gar nicht wahr, die ganzen Leute, die alle sagen, sie waren 76 schon Punks, die meisten lügen ja sowieso. Das ist ja wie mit diesen Leuten, die alle auf der ersten Love Parade waren. Die muss ja 100.000 Leute gehabt haben, wenn die alle schon gewesen sind. Die Wahrheit ist, das waren ja nur 50. Das waren sie ja, das war ja auch gar nicht Mottes Idee, das war ja eigentlich nur zu Mottes 30. Geburtstag. Dass seine Kumpels, eben der Johnny damals, hat ihm damals eine Party machen wollen.
Aber eher also Punk im Geiste und nicht unbedingt mit dem Iro oder eben so.
Nein, das habe ich eh nicht gemacht. Punk im engeren Sinne war ich nie, das war mir auch zu rockig. Also diese Art von Rockmusik war auch nicht so mein Ding. Also deshalb, die Stranglers waren so das Äußerste, was ja auch eigentlich eher so eine Art Pubrock ist, also gar nicht so sehr Punkrock. Die haben dort in der Zeit, weil sie eben auch da waren und wilde Jungs waren, wurden die ja alle mit drunter geführt, so wie jeder, der irgendwie was Deutsches sang, auch gleich Neue Deutsche Welle war. Das war nun mal so. Da ist man ja auch dann grob unterwegs gewesen.
Du hast jetzt vorhin Zatopek angesprochen, das kennen wahrscheinlich die wenigsten hier, das war deine erste Band, die es wirklich ernst meinte, oder?
Also Zatopek, ja, die sind ja nach dem tschechischen Läufer benannt, nicht? Und das war eine neunköpfige Band und wir haben, ja, spiel doch mal, ist doch vielleicht ganz
ja, auch das ist Jazz, Funk, bisschen Punk.
Bisschen Tatort auch, oder?
Ja. Du hast da Trompete gespielt.
Ja. Ja. Ich habe das Stück auch geschrieben. Das war von mir. Das war das einzige Stück von mir auf der Platte. Ich bin da relativ spät dazugekommen. Die suchten halt einen Trompeter und ich war halt der Einzige weit und breit. Und dann haben sie mich gefragt. Und dann war ich dann auch gleich, ich habe mich quasi ins gemachte Nest gesetzt. Da gab es gleich eine Plattenaufnahme. Dann haben wir die erste Tournee gemacht, das war 83. Das war auch die einzige richtige Tournee. Das war ganz toll. Und da habe ich auch nicht Blut geleckt. Da haben wir überall da gespielt, wo man später auch spielt. In der Batschkap in Frankfurt, in der Roten Fabrik in Zürich, in Bremen im Römer und so weiter. Und da war einfach klar, dass ich eigentlich auch nichts anderes mehr machen wollte. Da war ich eigentlich an Rock'n'Roll verloren, so an diese Art, diese freie Art Musik zu machen, weil das war es ja letztendlich dann auch wenn da niemand groß gesungen hat. Ich meine, wir hatten eine Sängerin, aber die hatten ja so Geräusche gemacht. Ja, das war so, das war die Idee, dass sie mit ihrer Stimme auch so Geräusche macht und eigentlich Text und so, das spielte keine Rolle. Es wurden keine Songs geschrieben im engeren Sinne, aber das war ein Rock'n'Roll-Phänomen und das fand ich einfach toll, so Musik zu machen. Das war irgendwie irre und auf Tournee zu gehen, das fand ich, also damit war ich eigentlich verloren an Rock'n'Roll.
Es ist beeindruckend, auch vorhin beim Abendessen, du kennst all diese Jahrzahlen, also du weißt genau, das war 83, das war 85, du hast da schon ziemlich ein gutes Gedächtnis oder hast du auch dich zurückgehalten mit den Drogen in dieser Zeit?
Ja, ich habe immer nur Alkohol getrunken. Ich weiß nicht, ob das ein Rezept ist. Zweifelhaft. Ich würde es nicht zum Nachahmen empfehlen, vor allem nicht, was ich in den 90ern gemacht habe, aber ich würde sagen, ich habe ein sehr gutes Gedächtnis. Das kann auch ein Fluch sein, aber das habe ich immer gehabt. Ich habe ein sehr gutes Gedächtnis, nur nicht für Namen.
Du hast mir geschrieben, 85, beeindruckendes Konzert, das hier.
Ego, für dein 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 Ego.
sind die einstürzenden Neubauten. Sag mal, Sven, was würdest du heute sagen, was war der Kern dieses Berlin-Gefühls? Also du bist da natürlich längst in Berlin gewesen. Was hat Berlin damals ausgemacht, Mitte der 80er Jahre?
Das ist ja sehr subjektiv. Für mich war es einfach, war es eigentlich immer dunkel, wenn ich drüber nachdenke. Es war eigentlich immer dunkel. Also vielleicht, wenn man so spät aufgestanden ist. Aber es war einfach, an die wichtigsten Sachen, die passierten, wenn es dunkel war. Man ging auf Konzerte, wenn es dunkel war. Man saß in den Kneipen, wenn es dunkel war. Man traf die Leute, wenn es dunkel war. Man ging auf die Partys, wenn es dunkel war. Und viel mehr gab es nicht. Also wieder, als Student war ich eher ein Flop. Und der Rest war man im Übungsraum, da war halt auch kein Fenster. Und dann, also West-Berlin generell war so eine Stadt, die ja so eine sterbende Stadt, die was ganz Morbides hatte, was ganz Seltsames, diese Mauer drumherum, dieses Agentenfilm-Feeling, was das quasi immer hatte, dieser Geruch nach Braunkohle und Zweitakt, was man so vom Osten kann, weil der Zweitakt gemischt, Geruch noch rüber, aber vor allem die Braunkohle im Winter. Das sind so die Sachen, an die man sich am meisten erinnert, komischerweise. An die hellen und lustigen Sachen, die es natürlich auch gab, weniger. Die waren wohl weniger beeindruckend. Man muss sagen, dass die Einsturz und Neubauten das perfekt eingefangen haben. Und Halber Mensch, das war diese, damals die Halber Mensch war rausgekommen, das war schon auch, also das, ich habe die dann im Metropol gesehen und das war wirklich unglaublich beeindruckend. Also das war sehr offen.
Du hast es gesagt, Student, das war nichts für dich. Ab wann hat sich dann diese Idee, ich werde Musiker, wirklich so konkretisiert bei dir?
Also naja, eigentlich mit Element of Crime. Dass wir 85 im März ungefähr haben wir Element of Crime gegründet und aus einer anderen Band, die es vorher gab, Neue Liebe, die gab es aber nur ungefähr ein Jahr, haben wir das dann gemacht und zwar unter der Maßgabe, dass ich da auch singe und eben auch die Texte schreibe. Und das war für mich irgendwie der Punkt, wo ich dachte, wenn du das jetzt machst und das hier auch darfst, singen und so und Texte, dann musst du das auch gar richtig machen. Denn dann irgendwie noch zwischendurch in die Uni zu gehen, habe ich einfach nicht mehr gesehen. Und das war der Punkt, wo ich dann gesagt habe, jetzt höre ich da auch auf. Also habe dann auch denen auch gesagt, wir haben nicht zu Helga de la Motte damals, das war die Professorin da an der TU, habe ich das ja studiert, gesagt, ich höre auf, das ist auch besser so. Hat sie dann gesagt. Ist ja auch besser so.
Das klingt alles sehr selbstbewusst. Gab es nie irgendwelche Existenzängste?
Da gab es ohne Ende Existenzängste, aber man hatte ja keine Wahl. Musikwissenschaftler wollte ich und konnte ich nicht mehr werden. Und ich hatte auf eine Weise so mein Herz an Rock'n'Roll verloren. Was sollte ich denn machen? Ich musste es ja wenigstens einmal probieren. Trotzdem hatte ich natürlich, ich war dann auch schon 24. Also ich hatte das Gefühl, so habe ich jetzt eigentlich schon, sind schon viel zu viele Türen zugeklappt, habe ich irgendwie schon zu viele Züge verpasst oder was, ja. Das sind so Gedanken, die man dann ja auch so hat. Aber.
Du hast ja auch zwischendurch so ein bisschen was gejobbt. Du sagst immer so schön als Tippse gearbeitet.
Ja, ich habe bis 89 im Frühjahr habe ich noch gearbeitet nebenbei. Wir hatten zwar schon einen Vertrag mit der Polygram, schon dann, das haben wir gerade die vierte Langspielplatte aufgenommen, als ich endlich aufhören konnte zu arbeiten. Und vorher habe ich immer noch so 3 Tage die Woche bei der zweiten Hand Kleinanzeigen getippt.
Was getippt?
Kleinanzeigen. Und vorher auch die Hand, das war so eine Zeitung für kostenlose private Kleinanzeigen. Die Leute haben angerufen und haben gesagt, was sie da drinstehen haben wollen, haben das aufgetippt. Und vorher habe ich Forschungsberichte getippt am Wissenschaftszentrum Berlin. Die laden mich heute manchmal noch ein zu ihren Feiern, aber ich gehe immer nicht hin.
Und trotzdem, ich habe den Eindruck, dir ist alles, in der Schweiz sagt man Ringloffe, also ziemlich zugeflogen. Also es ging ziemlich flott.
Hinterher klingt das so, ne? Also damals war ja nicht klar, dass das gut ausgeht, dass das auch funktioniert. Ich meine, Element of Crime ist eigentlich auch mit dem Erfolg, die sie haben, eigentlich eine unwahrscheinliche Band. Das hat uns auch damals, ich erinnere mich an Leute, die uns aus dem Vertrag entlassen haben mit den Worten, ihr werdet sowieso nie mehr als 50 Platten verkaufen. Also das ist ja nicht so, dass man sagen kann, das war jetzt, wir haben ja auch keinen schnellen Hit gehabt, wir hatten gar nichts in der Richtung. Wir hatten
aber ihr konntet relativ schnell leben von der Musik mit Element of Crime, so ab...
Nach 4 Jahren und 4 Langspielplatten, so schnell ist das jetzt auch nicht. Da habe ich aber andere erlebt, also muss ich sagen, die schon, ja. Also ganz andere Dinge eingerichtet haben. Und was heißt schon leben? Man war dann sehr arm. Also ich glaube, richtig gut wurde es, also richtig so, dass es auch finanziell keine Nöte mehr gab, war nicht so erst so ab 93, 94. Als die Weißes Papier rauskam und die lief sehr, sehr gut. Die hat sich deutlich mehr verkauft als alle anderen. Und dann war dann auch live lief das sehr gut und dann war auch Geld da. Aber vorher war man einfach auch wahnsinnig arm. Das macht man sich oft heute nicht mehr klar. mit dem Geld gibt es nicht viele, die damit klarkommen.
Aber du hast auch schon gesagt, ich kann mich nicht erinnern, irgendein Bier nicht getrunken zu haben, weil ich kein Geld hatte.
Zur Not hat einem auch jemand einen ausgegeben. Weil es ist ja Künstlerexistenzen ja auch eine ganz gute Sache, dass es immer irgendwo einen gibt, der einem auch mal einen ausgibt.
Ich meine, grundsätzlich, man hört das auch immer, man weiß, es ist auch, das Leben als Künstler ist mit sehr viel Unsicherheit verbunden. Du warst Musiker lange Zeit, mehr oder weniger brotlos, dann ist es ein bisschen besser gelaufen. Und dann, und das finde ich spannend, dann wusstest du, ich werde Vater, meine Frau kriegt ein Kind, und dann hast du dir gesagt, es muss noch irgendwie ein Zweitverdienst her, dann schreibe ich ein Buch. Jetzt gibt es kaum einen Job, der mit mehr Unsicherheit verbunden ist als der des Schriftstellers, aber Sven Regner schreibt ein Buch, das heißt Herr Lehmann, sein Debüt, wird gleich ein Bestseller.
Ja, das ist mal, wo man schnell was erreicht hat. Also das ist der Unterschied zu Element of Grammar. Also, ne, also da kommt man mal schnell davon leben. Also,
ja.
Das ist, aber so ein Glücksfall, das kriegt man geschenkt, das kann man ja nicht erzwingen. Nicht? Das ist ja, das wusste ich ja. Da war ich ja schon lange genug in der Kulturindustrie unterwegs. 2001, da haben wir schon 16 Jahre Element of Grammar gemacht. Da wusste ich, dass das so oder so ausgehen kann, dass man wenig daran ändern kann. Das, manchmal kommt einem die Zeit entgegen, dann kommt das Buch gerade im richtigen Moment, im richtigen Jahr oder landet wie in dem Fall in der richtigen Fernsehsendung und trifft gerade den richtigen Nerv bei den Leuten. Also so.
Das war das literarische Quartett, oder? Das
ja, zum Beispiel. Und ich muss auch sagen, ich muss das auch kurz korrigieren, ich habe schon vorher auch immer ein bisschen geschrieben, so ein Prosa, und tatsächlich ging Herr Lehmann zurück auf eine Kurzgeschichte, die ich 1991 geschrieben habe. Das weiß ich, weil damals eine Freundin von mir 30 wurde, ich übrigens auch. Und ich schrieb also dann diese Kurzgeschichte über so einen Typen, der zu einer Zeit, wo niemand auf der Straße ist in Berlin, was ja nur so eine Stunde in der Nacht ist, auf so einen Hund trifft, der extrem aggressiv ist. Typische West-Berliner Situation eigentlich. Und der den dann irgendwie niederringen muss. Also wie so ein Tiger im Dschungel, ja. Und der also dann den betrunken macht, weil er ihn so. Und das habe ich dann aufgeschrieben, und das habe ich als Kurzgeschichte auch veröffentlicht beim Freund in Bremen. Der hatte so ein Periodikum namens Sein Moxisbote, ein sehr tolles Magazin eigentlich. Und das habe ich eigentlich die ganzen 9 Jahre, bis ich dann anfing mit Herr Lehmann, mit mir rumgetragen und immer gedacht, wenn du mal richtig viel Zeit hast, könntest du dich mit der Figur, weil über die Figur bin ich auf die ganze Geschichte gekommen. Die Figur fand ich interessant, kannst dich mit der Figur echt noch mal mehr beschäftigen. Und als es dann so war, dass eben, ja, das Kind kam und wir haben mit Element of Crime gerade nicht viel gemacht und so, habe ich gedacht, naja, das kannst du eigentlich die Zeit mal nutzen. Und ich habe mir aber dann vorher auch schon gleich einen Vertrag besorgt bei einem Verlag, weil ich mir dachte, das spornt einen erst recht an, nicht? Dann ist man, ist auch das peinlich, dann nicht zu liefern. Also muss man dann am besten dann auch noch einen kleinen Vorschuss mitnehmen. Dann ist man erst recht motiviert. Also ich habe einige sozusagen Sicherungen eingebaut, dass ich nicht so schnell da wieder abspringe oder aufgebe. Und das hat auch geholfen.
Herr Lehmann endet ja mit dem Mauerfall. Jetzt kommt die große Frage, wo warst du denn das war ziemlich genau vor 29 Jahren, oder? Übermorgen, 9. November 1989, wo warst du da?
Ich saß in Madonna in der Wiener Straße, Ecke Ulauer Straße.
Das ist eine Bar.
Ja, und dann gingen wir von da aus, dann sagte jemand Bescheid, also hau was offen und so. Und dann gingen wir von da aus nach Hause und ich sagte, lass uns doch mal kurz vorbeigucken. Dann dachte ich mal so, na, vielleicht doch nicht gleich direkt nach Hause gehen. Und dann sind wir dann an die Oberbahnbrücke gegangen und da kamen dann schon die ersten rüber, nicht? Und das war schon interessant.
Da kommen jetzt die ganzen rüber.
Das war ja klar, das ist sicher. Ich meine, man vieles davon kann man natürlich dann auch in so einem Roman gebrauchen. Aber man kann das dann natürlich entsprechend auch verstärken oder umändern und so. Das ist ja das, ist das Tolle, dass man in der Kunst viel freier ist als in der Realität.
Das war dann eigentlich so quasi der Soundtrack zum Mauerfall.
Komischerweise, ja. Wir fuhren dann mit dem Bus, weil an der Oberbahnbrücke war nicht richtig was los. Die kamen ja alle bei dem anderen Grenzübergang rüber, in der Heinrich-Heine-Straße. Also fuhren wir mit dem Bus da eben runter, die Köpenicker Straße lang bis zur Heinrich-Heine-Straße. Und da kamen die ja nun wirklich alle rüber. Und da war direkt aber so eine Kneipe an der Mauer, so auf der Westseite. Und da war natürlich auch Halligalli und Party, das waren alles voller Ostler und so. Und die drückten die ganze Zeit diese Jukebox und die drückten immer nur Lambada. Das war einfach, da lief einfach 3 Stunden lang lief ja dieses Lied immer wieder. Und das ist ja irgendwie auch mal, kann man ja auch mal anerkennen, diese Beharrlichkeit. Also das war einfach so, ja geil, war toll, hören wir noch mal. Also nicht so jetzt mal was anderes und so, sondern einfach so, nee, ist doch super, machen wir noch mal. Das hat irgendwie, glaube ich, eine tiefere Wahrheit über die DDR. So, ne?
Also Lambada ist für dich der Sound von 89.
Also wenn ich an diese Kneipe denke, habe ich immer dieses Ding im Ohr. Ja.
Mir ist ja klar, dass die Figuren in deinen Büchern, das bist nicht du, aber du sagst natürlich auch immer, ich schreibe von dem, was ich verstehe, was ich kenne. Und jetzt dieses endlose Herumgequatsche in deinen Büchern, die Zeit totzuschlagen, Tage, Wochen, Monate lang. Wie war das auch eine deiner Spezialdisziplinen?
Naja, im Grunde genommen ist es ja da wie mit allem in der Kunst. Und man sucht seinen Stil. Und wenn man, das Interessante bei dieser Geschichte war eben, dass ich einen bestimmten Stil gefunden habe, mit dem ich gut klarkam. Und deshalb wusste ich, dass man da auch weitermachen kann. Ich habe eine Person gefunden, die mich interessiert hat. Die anders ist als ich, aber nicht so sehr anders, dass ich mir sozusagen alles aus den Fingern saugen muss, aber so sehr anders, dass man sich vorstellen könnte, wie es wäre, wenn man noch ein anderes Leben gelebt hätte. Und das ist ja das Tolle an der Literatur. Man liest so ein Roman und nimmt am Leben von jemand anderem teil. Und wenn man sich identifiziert, ist es wie wenn man noch ein anderes Leben hätte in dem Moment. Und das gilt natürlich für den, der so einen Roman schreibt, irgendwie auch. Und das, ansonsten ist das mit dem, das ist alles sehr genau komponiert, auch mit dem, was man da als Reden nimmt. Das ist nicht einfach so dahin gemacht, sondern im Grunde genommen verzichte ich meist darauf, die Leute zu beschreiben, also ihre Äußerlichkeit, ihre Haarlänge und so. Außer das spielt für den Protagonisten eine Rolle, dass er sagt, der Typ ist so groß und der bedroht mich oder so. Aber sonst mache ich es eigentlich nicht. Also was ich für eine Haarfarbe haben will, was ich für eine Augen, ob die Augen eng zusammenstehen, also diese ganzen amerikanischen Übungen, die in der Literatur so beliebt sind, dass man also sozusagen so bis ins Einzelne und die zusammengewachsenen Augenbrauen, das interessiert mich eigentlich überhaupt nicht. Weil ich mir die Leute sowieso auch als Lesender immer anders vorgestellt habe, als die da beschrieben sind. Und zwar aufgrund dessen, wie sie handeln und wie sie reden. Ja, und das ist, weil dann füllt man das selber mit seinem eigenen Bild von diesen Leuten, was viel stärker ist. Darum brauche ich diese Beschreibung nicht. Für sowas ist Film besser, da sehe ich den Typen, alles klar. Aber das so zu beschreiben, das habe ich immer für mich nie so, hat mich nie so interessiert. Das ist sicher total legitim und auch eine tolle Sache. Vielleicht kann ich es auch bloß einfach nicht, aber mich hat es auch als Lesender nie interessiert. Ich habe es immer überflogen, diese ewig langen Beschreibungen, wie jemand aussieht. Ist mir doch wurscht. Aber ich habe sowieso ein Bild von dem, und zwar meist dann auch anders. Ich habe mir auch Red Butler anders vorgestellt, als Clark Gable dann aussieht mit diesen Segelohren. Und das ist eben, und darüber, wie die Leute reden zum Beispiel, entsteht auch ganz stark ein Bild. Das ist so eine Art trügerischer Realismus, so nenne ich das. Wie die Leute da reden, das wirkt sehr, aber im Grunde genommen singen sie eben auch einfach ihr Lied. Sie erzählen eigentlich die ganze Zeit was von sich. Und das ist ihnen auch wichtig. Und sie kämpfen auch miteinander über diese Dialoge und so. Das ist Handlung. Das ist kein Widerspruch. In den Büchern passiert sehr viel, aber es wird sozusagen so seltsam. Ich versuche mich selber auch beim Schreiben so da reinzuziehen. Das ist irgendwie, es ist ganz schwer zu beschreiben. Aber ich glaube, das ist mein Stil. So läuft das halt. Ja. So werden meine Bücher geschrieben. Und das macht nur ich. Und das ist dann auch in Ordnung.
Und man spürt auch, dass du diese Figuren wirklich sehr liebst. Also sie kommen ja auch immer wieder.
Sie, ja, ich liebe sie ja alle. Die Leute glauben ja immer, man sei dann die Hauptperson, Herr Frank Lehmann. Und die Wahrheit ist, bin ich ja alle. Ich bin die ja alle. Ich bin auch die Chrissy und die Kerstin und der Erwin Kechele. Und ich bin sie ja alle. Weißt du, also, dann habe ich dann die Magical Mystery geschrieben, wo plötzlich Karl Schmidt und auch noch als Ich-Erzähler die Hauptperson ist. Dann merkt man ja schon, dass das offensichtlich eher so eine, was mit so einer multiplen Persönlichkeitsspaltung vielleicht zu tun hat.
Der Karl, der hatte dann ein ernsthaftes Drogenproblem. Der ist dann bei Magical Mystery in einem deiner letzten Bücher ja aus der Klinik gekommen.
Ja,
der Herr Lehmann, das finde ich immer so hübsch, der hat das alles gar nicht so mitgekriegt, dass die einen immer Drogen genommen haben. Der hat sich nicht dafür interessiert. Was warst du für ein Typ so?
Das ist ungefähr so mein Standpunkt dazu, ja. Ich habe mich immer gewundert, dass die alle so lange durchhalten und so gut drauf sind oder was. Die waren also schlapp heute hier und so. Und ich habe mich das im Grunde genommen, ja, total naiv. Ne? Aber ich habe auch zum Beispiel vielen Drogen nichts abgewinnen können, weil ich wahrscheinlich, was die Wirkung dieser Drogen betrifft, wahrscheinlich auch naturverstrahlt bin und das sowieso nicht verarbeiten kann, damit gar nichts anfangen kann. Also das muss man sich ja auch mal klar machen. Ich kriege einen Laberflash auch ohne Drogen. Also das ist, dann brauche ich nicht. Also,
und du hast auch mal gesagt, irgendwann muss man sich entscheiden. Entweder, was hast du gesagt, ich muss mich entscheiden, entweder will ich Musik machen oder ich will saufen und rauchen. Beides geht nicht. Und dann hast du, naja, wieso geht eigentlich das beides nicht? Ja?
Naja, beim Rauchen ist es ganz einfach gewesen, wenn man dann fast ohnmächtig wird beim Trompetespielen, dann merkt man, dass irgendwas nicht mehr stimmt. Dann muss man was tun. Ich habe sehr viel geraucht und dann musste das aufhören. Das ist seit über 10 Jahren mache ich das nicht mehr und das ist auch besser. Weil sonst hätte ich das Trompetespielen aufgeben müssen. Das ist ganz simpel. Das wäre wirklich eine Niederlage gewesen.
Und, du hast in der Schweiz aufgehört zu rauchen?
Nein, ich habe nach der Schweiz aufgehört zu rauchen. Als ich wieder zu Hause war.
In Luzern? Also warst du?
In Luzern war der letzte Gig von so einer Tournee, wo ich am Ende eine Erkältung hatte und dann noch rauchte. Da rauchte ich schon eigentlich schon seit 4 Jahren nicht mehr, nur noch auf Tournee. Wie schlau ist das? Und dann habe ich also auf Tournee immer noch geraucht und kriegte diese furchtbare Erkältung. Und dann ging die überhaupt nicht mehr weg und so. Und dann war natürlich klar, dass und ich konnte dann überhaupt nicht mehr singen und so. Und dann war klar, dass das irgendwie auf Dauer für mich einfach nicht mehr gut ist. Und dann ging es auch.
Wie hast du es grundsätzlich so mit der Schweiz?
Ja, die Schweiz ist einfach da. Also es ist wie Deutschland, nicht? Also frag nicht warum, es ist einfach da. Also das ist ja ein Zitat von der Plan, ne? Also es ist einfach da. Auch die Schweiz ist einfach da und es ist alles, es ist gut.
Also du beginnst die Tournee gerne in der Schweiz?
Die Welt ist gut so, wie sie ist. Also was die Schweiz, was die Aufteilung der Länder betrifft, da ist ja nichts zu meckern und die Schweiz ist einfach da. Und und das hat ja auch gute Gründe. Und viele Leute in der Schweiz sprechen Deutsch oder verstehen das jedenfalls. Und dann spielen wir da auch, ist doch klar.
Und du hast auch einige Bands produziert, ja, in der Schweiz?
Ja, eine habe ich in der Schweiz produziert. Ja.
Aber mehrere Platten von denen?
Ja, 4 Platten habe ich.
Die heißen Le Soldat Inconnu. Ich weiß nicht, ob das noch überhaupt jemand kennt.
Circulait le bleu du ciel m'envahissait
un petit tour nach Stefan Eicher
sans coup de semence il y a des jours.
Es ist eine Genfer Band, oder?
Ja.
Was hast du denen beigebracht?
Naja, wie man Platten aufnimmt. Also, was soll ich sagen? Also, und an sich selbst zu glauben, weil darum kommt es ja letztendlich an bei Produktionen, gerade von das war ihre ersten 4 Platten, die ich produziert habe. Und sie haben auch eine 5. gemacht und dann haben sie sich aufgelöst. Und das, was aber auch okay ist, finde ich. Also, man muss das nicht ewig machen, aber die Platten sind sehr schön geworden und sie haben sehr viele tolle Lieder geschrieben. Und letztendlich kommt es darauf an, wenn man sich entscheidet, eine Band zu produzieren, dass man das nur machen sollte, weil man diese Band gut findet und auch liebt. Also, sollte man nicht so sehr mit ihnen schimpfen, sondern sie ermutigen, ihren Kram zu machen und ansonsten auch mit dem Reden aufzuhören und mit der Musik sich zu beschäftigen.
Das hast du von John Cale gelernt.
Ich habe eigentlich alles, was Produzieren betrifft, habe ich von John Cale gelernt. Schnell mixen und auch mit wenig Geld auskommen, ist auch wichtig. Gerade bei jungen Bands, dass man die Budgets nicht so belastet, denn das ist auch ein großer Druck dann auf der Band, das ist nicht gut.
Ja. Gibt's heute auch junge Bands, die kommen und dich so ein bisschen um Rat fragen?
Nein, eigentlich nicht mehr, aber ich mache das auch schon so lange nicht mehr. Man hätte sich dann irgendwann mehr reinknien müssen, aber die Art von Platten, glaube ich, die Art, wie ich Platten produziere, wird auch so nicht mehr gemacht. Also wie die Elements produzieren ihre Platten noch so, nicht mehr viele. Viele arbeiten mit Metronom, also spielen mit so einem Klick mit und so und nehmen alles einzeln auf. Und es ist also anders und das ist auch okay und es wird viel elektronisch bearbeitet und so. Und da will ich mich eigentlich gar nicht dran, da habe ich nichts mit zu tun und das ist nicht so mein Genre, wie der Berliner sagt. Und deshalb lasse ich das einfach. Und es ist auch schwierig, weil letztendlich der Job ist ja nur zum Teil ein künstlerischer Job. Hat auch viel mit Marketing zu tun und mit Moden und so Geschichten. Und das ist dann schwierig. Da müsste man sich dem ganz widmen. Das ist nicht gut. Außer man macht eben sehr junge Bands und nur, weil sie sonst keinen haben, dann springt man halt mal ein. Man kann immer mal jemandem helfen oder so. Das ist ja kein Problem.
Du hast mir eine angegeben. Junge Berliner Band, Isolation Berlin.
Wenn du mich suchst, du findest mich am Pfandflaschenautomat. da hol ich mir zurück, was mir gehört. Und ich schwöre dir, ich schlage heute ein paar Fressen ein, wenn mich noch einmal jemand dabei stört. Ich zerlatsch den Tag stundenlang im Park, fahr ich und verwirrt, bis es dunkel wird. Dann bau ich mir ein Kartenhaus aus Serotonin, mitten in Berlin. Ich hab dir längst verziehen.
Isolation Berlin,
ja,
heißen die.
Ja.
Aber du hast es vorhin gesagt, das hat sich alles so ein bisschen verändert. Die Musikwelt, die hat sich natürlich extrem verändert, seit du angefangen hast. Ich meine, die Leute, die bezahlen nicht mehr wirklich gerne für Musik. Bei euch ist vielleicht noch ein bisschen besser. Euer neues Album ist, glaube ich, ach, ziemlich gut eingestiegen.
Die Leute zahlen schon Geld für Musik. Man darf da auch nicht zu kulturpessimistisch werden. Also,
aber du warst mal ziemlich kulturpessimistisch. Es gab mal eine berühmte Wutrede von dir.
Das war kein Pessimismus. Das war Wut, das war was anderes. Die zahlen ja auch für Konzertkarten und so. Und die
Konzerte
auch,
schon.
Und die sind auch bereit, wenn sie eine Musik lieben, sind sie auch bereit, dafür was auszugeben, auch für die Aufnahmen. Wenn man sie ihnen trotzdem einfach herschenkt, ist es halt, was sollen sie machen? Ich meine, das kann man ja auch nicht verdenken. Nein, es ging um was anderes. Es ging damals um eine politische Debatte. Und das ist im Grunde genommen dann auch nicht so, heute nicht mehr so wichtig. Ich glaube, dadurch hat sich auch ein bisschen was verändert. Es gab eine Zeit, da wurde das so diskutiert, als wenn es nur darum ging, wie weit und wie schnell man Urheber, vor allen Dingen Musiker, komischerweise, die waren irgendwie, standen ganz stark unter Feuer, enteignen sollte. Ja? Und da hört es dann irgendwann auch mal auf und da kann man ja auch mal was sagen. Wir sind ja alle sehr empfindlich oder wir sind alle sehr leicht zu treffen als Künstler, weil wir ja eigentlich bloß geliebt werden wollen und den Leuten gefallen wollen. Und wir wollen nicht dastehen als Geldgeil, die Idioten und so. Also traust sich dann keiner was zu sagen.
Und du hast und das ist
dann der Moment, wo dann irgendwann bei mir so der, wo das kleine Teufelchen kommt und sagt, Sven, jetzt sag's mal. Also jetzt haus mal raus.
Muss man vielleicht den Leuten auch sagen, du hast da ziemlich gut ausgeteilt. Du hast gesagt, eine Gesellschaft, die so mit seinen Künstlern umgeht, ist nichts wert. Man pinkelt uns ins Gesicht.
Ja, das war ja so eine Debatte, also wo wir die Piratenpartei, die forderten wirklich Verbot von Kopierschutzmaßnahmen bei Musikaufnahmen. Aber das sind ja die Leute, dieselben Leute sind ja in diesen ganzen Softwareindustrien und so unterwegs gewesen. Alle Anwendersoftware war kopiergeschützt. Alles, also hier Heise Verlag, ihre eigenen Hörbücher, ja, sind mit Digital Rights Management ohne Ende, ja, höchstens auf 2 Geräten lesen und so ein Kram. Haben die alles reingemacht. Aber die Musiker, die sollen gefälligst, wobei Musiker und die Plattenfirmen haben nie Kopierschutz auf ihre Sachen getan. Das darf man auch nicht vergessen. Also es war im Ganzen wahnsinnig lächerlich und vor allem extrem so künstlerverachtend. Das war sowas Unangenehmes.
Ja, das Problem ist, wenn es dann einer ausspricht wie du, der gilt dann als der Uncoole.
Ja, aber das ist auch egal. Ich meine, wenn man ist eh schon über 50 ist, kann man auch mal uncool sein. Das ist ja auch mal wurscht jetzt. Deshalb ist es ja auch gut, dass einer wie ich das dann macht. Weil das, na, einer muss es tun. Und das hat mir auch nicht weiter geschadet. Und der Band auch nicht, das ist ja auch klar. Weil die Leute, real fans don't quit, die Leute, die das mögen, was man macht, die nehmen das ja nicht übel. Dass man irgendwann auch mal sagt, hey, warte mal, die Kohle möchte ich aber auch ganz gerne mal sehen. Ich bin zu alt zum Arbeiten, ich kann jetzt nicht irgendwie noch irgendwo arbeiten gehen. Ja, bloß weil ihr, aber unsere Musik wollt ihr trotzdem haben, wie soll das gehen? Mhm. Ja, also
viele Bands haben sich damit arrangiert, haben sich, sagen sie halt einfach, wir müssen unser Geld mit Konzerten verdienen.
Ja, wir haben immer unser Geld mit Konzerten verdient. Wir haben uns auch damit arrangiert. Jeder arrangiert sich damit.
Aber weißt du, ihr seid ja nicht diese Band, die da endlos tourt, oder? Also ihr seid da nicht, ihr spielt nicht ein Jahr lang live.
Nein, das müssen wir auch nicht.
Das geht auch ohne.
Ja, das ist auch wichtig, dass man sich nicht, erstmal, dass man sich nicht einen Wolf spielt. Das ist ja auch nicht schön für eine Band. Und zum anderen, dass man an jeder Milchkanne aufschlägt, das wird ja irgendwann auch zum kontraproduktiv. Nicht? Also wenn ich in Hamburg spiele und in Lüneburg und in Kiel und in, was dann noch so, Buchholz-Nordheide oder so, dann ist irgendwann kommt einfach keiner mehr. Ich meine, was erwarte ich denn? Ja, also ich kenne Leute, die in Deutschland 200, 300 Konzerte im Jahr gespielt haben und das ist ihnen nicht gut bekommen. Und das ist auch nicht die Idee. Ich finde auch die Idee von der Musik, die wir machen, ist nicht, dass die erstmal so hart im Schweiße seines Angesichts sein Geld verdienen, indem man als braver Arbeiter im Weinberg der Musik da jeden Abend irgendwie hinabsteigt in die Kellergewölbe und den Leuten einen vorspielt. Das kann es nicht sein. Das
also hat nicht wie Bob Dylan, der einfach weiterspielt.
Das ist was anderes. Das ist ja glamourös. Der spielt vor großen Hallen und liebt in großen Hotels und wird um die Welt geflogen. Das ist ja was anderes. Was ich nur sage, ist, wir sind ja auf ein ganz kleines Gebiet beschränkt.
Ja. Also er spielt am 30. April übrigens, nächstes Jahr in der Halle 622. Das ist ein großes Ding, das ist so ein 3.500er Halle.
Ja, vielleicht geht es auch nach hinten los.
Mal schauen, hoffen wir es nicht.
Aber nein, ich glaube mal nicht. Element of Crime ist eine sehr erfolgreiche Band. Und deshalb natürlich können wir auch sagen, wir müssen nicht so viel spielen. Aber wie gesagt, es würde auch nichts bringen. Wir sind auf den deutschsprachigen Bereich beschränkt. Das ist nun mal so. Die Young Gods, ich weiß das, weil wir die auch kennen, die hatten damals diesen internationalen Ding am Laufen. Die sind dann echt 2 Jahre unterwegs gewesen. Ich könnte das gar nicht. Ich weiß nicht, wie man das merkt. Ich kann das nicht. Ich kriege sofort Heimweh und drehe durch.
Was kommt denn, also jetzt ist das Album ist draußen, Tour. Schreibst du schon wieder an einem Buch oder trennst du das strikt? Jetzt mache ich nur Musik und dann mache ich mich wieder ans Schreiben oder mischst du das auch irgendwie?
Jetzt kommen erstmal Weihnachten, weißt du. Dann sehen wir mal, dann habe ich Geburtstag und dann sehen wir mal weiter.
Ja. 1. Januar, oder?
Ja, genau. Dann sehen wir mal weiter. Also man darf auch nicht zu Workaholic-mäßig werden. Man muss auch zwischendurch mal ein bisschen innehalten, damit man nicht bloß um so eine innere Leere zu bekämpfen, gleich wieder, die natürlich zwangsläufig eintritt. Wenn man mit so einem Ding, wenn man ein Jahr an so einer Platte und einem Songschreiben arbeitet und alles darauf hinarbeitet und so, und dann ist man plötzlich fertig, dann ist natürlich erstmal eine gewisse Leere da. Der Kick ist weg. Wo ist denn jetzt der Kick? Mit dem neuen Song ist keiner mehr. Ja, aber deshalb muss man aber sich ein bisschen Zeit geben. Sonst fängt man an, Sachen zu machen, bloß damit man was zu tun hat. Und das ist fürs Ergebnis meist kein gutes Zeichen.
Nee. Wie viel arbeitest du?
Ich arbeite ja eigentlich gar nicht. Also ich sehe das ja nicht als Arbeit an. Ich finde, dass man das auch überschätzt mit dem Arbeiten. Da bin ich doch eher auch Musiker. Die Musiker spielen. Ich glaube, dass Kunst generell viel mehr mit Spielen als mit Arbeiten zu tun hat. Denn wenn es wirklich um Arbeit ginge, dann würde ja der mehr tut, das bessere Ergebnis haben. Ist aber nicht so.
Bei der Kunst?
Ja. In der Kunst geht es eigentlich ums Spiel. Geht es eigentlich darum, dass man, und das ist durch Arbeit nicht zu kompensieren. Man kann nicht einfach sagen, ich arbeite viel, dann wird das schon. So geht das nicht. Man muss also warten auf Ideen, man muss Inspiration, man muss dann damit spielen und muss gucken, was passiert. Und man muss die Dinge, man muss den Dingen Zeit geben auch. Und das ist, glaube ich, das ist das, was ich für mich oder uns auch gelernt habe, dass wir brauchen unsere Zeit für die Dinge. Und wenn das dann eben 5 Jahre dauert, bis das nächste Album kommt, dann dauert das eben 5 Jahre. Das kann man dann nicht beschleunigen. Das Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht. Naja, vielleicht doch, aber wir sind ja auch kein Gras. Also ist egal, also Quatsch. Das ist ein bescheuertes Bild eigentlich, wenn man so redet. Natürlich wächst das schneller, wenn man dran zieht. Aber das macht ja keiner.
Also wie sieht das denn aus? Ich sage jetzt nicht mehr arbeiten, aber wenn der Sven Regner Kunst macht.
Na, dann lasse ich ja keinen zugucken. Da habe ich eigentlich auch keine Lust, das zu beschreiben, sage ich dir ganz ehrlich. Letztendlich ist es ganz banal. Wenn du Gitarre spielst, spielst du halt Gitarre. Also wenn du dazu singst, dann singst du halt dazu.
Okay.
Also, und manchmal singt man la la la, manchmal arbeitet man, hat man irgendwelche Ideen und notiert sich die und bosselt dann, spielt dann damit weiter rum. Es hat was Spielerisches, ja. Man spielt mit den Dingen. Wie Kinder mit Bauklötzchen spielen. Ja, oder mit Lego oder so. Man bastelt sich was. Man baut sich das. Und man muss aber warten, bis man eine gute Idee hat. Ohne gute Idee ist nicht viel zu machen. Das gilt für alle von uns. Das gilt auch für die ganze Band. Das merkt man auch. Also die Element of Crime, Ding kommt so zustande, dass eigentlich jeder seine guten Ideen dann auch hat. Und wenn das nicht so wäre, dann wäre es nicht die Band, die ich kenne da jedenfalls. So.
Und ist ja auch Geschmackssache. Ja. Wenn du ein Buch schreibst oder einen Song schreibst, dann sind das 2 verschiedene Dinge, das ist mir klar. Aber und das ist ja auch immer wichtig, sagst du auch immer wieder, es ist wichtig, dass man das trennt. Das sind 2 komplett verschiedene Disziplinen haben.
Finde, wir sollten noch ein Lied spielen. Entschuldigung, das ist ein bisschen doof jetzt, aber oder vielleicht ein bisschen. Aber ich finde, das wird mir zu trocken.
Okay.
Wir spielen noch so ein schönes Lied.
Ein richtig beschwingtes.
Das ist vom
neuen Album.
100 Gramm Salami, ein Stück Fleisch, ein Brot und eine Tüte. Der Typ von über mir nervt, ein von Kaffee und ein Glas. Von den Oliven, die sind schwarz, zwar gefärbt, aber trotzdem ist er Güte. Die Musik ist so laut, sagt der Idiot.
Ein Brot und eine Tüte.
Ja, das ist ein gutes Beispiel, wie das passiert. Deshalb ist das, glaube ich, das ist ein glücklicher Moment, auch eine gute Wahl, möchte ich sagen, dieses Ding gespielt zu haben, weil man daran das ganz gut erklären kann, wie das funktioniert. Also Richard Papik hatte die Idee für diese Akkorde mit diesem Rhythmus. Ne? Dum, 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 dum. So. Und dann brachte er das an und sagte dann noch zu mir, das ist der seltene Fall, wo man mal so eine Idee auch noch für den Text geliefert bekommt. Und sagte, er hätte das immer vor sich hingesungen, wenn er zum Supermarkt gegangen wäre. Und er kam mit dieser Idee, dass er sozusagen jemand, das sozusagen seinen Einkaufszettel memoriert, weil er auch zu doof ist, das aufzuschreiben. Ja? Also geht er lang und memoriert seinen Einkaufszettel und hat zwischendurch immer so Hassschübe seinen Nachbarn gegenüber, weil er eigentlich so ein Alltagstroll ist, ja, der so alle diese Scheiße findet da und so. Und dann und diese Kombination, das ist natürlich lustig, das macht natürlich Spaß. Und das kam mir als Idee, weil das inspiriert war durch diese Musik. Und das fand ich irgendwie gut.
Und auch so mexikanische Trompeten irgendwie dabei, oder? Bisschen ja, Mariachi.
Diese ba, bi, ba, ba, bo, ba, ba, ja, ein bisschen mexikanisch, aber ja, so, auch so, ja, ein bisschen. Also es gibt mexikanischere Trompeten bei uns, aber die sind auch ein bisschen mexikanisch.
Ich spüre, dass wenn, dann wird das jetzt ein bisschen zu trocken, wenn wir zu lange reden.
Nein, das ist schon gut, wenn wir reden, aber das war jetzt gut, dass wir die Musik gespielt haben.
Ich schlage jetzt vor, wir hören den letzten Song und ich habe dich gefragt, gibt es so ein Lied, so etwas wie eine einsame Insel, Beerdigung, am letzten Tag würde ich das hören? Und da habe ich immer ein bisschen Mühe, das überhaupt Musiker zu fragen, weil ich denke, ja, das ist sehr schwierig. Aber es war speziell, du hast dann sofort gesagt, doch, das gibt's. Und was ganz speziell ist, vor etwa ein paar Monaten war ich hier mit Bühne Huber, den kennst du,
ja.
Patent Ochsner, ja, Sänger.
Ja. Ja.
Und dann habe ich dasselbe gefragt. Gibt es sowas wie ein Lieblingslied, das du auf die einsame Insel mitnehmen würdest? Und der Bühne Huber sagt, ja, das gibt's. Und der sagte mir, Audrey Hepburn mit Moon River. Und der Sven Regner sagt mir dasselbe.
Audrey Hepburn mit Moon River. Vielleicht haben wir uns hier abgesprochen. Der übersetzt ja unsere Songs auch immer in Schweizerdeutsch.
Genau.
Aber
was ist das? Was ist so speziell an diesem Lied?
Na, ich glaube, das ist schon eines der tollsten Lieder, die je geschrieben wurden. Also der Text ist wahnsinnig gut. Johnny Mercer ist ohnehin ein sehr, sehr toller Textdichter. Und gut, Henry Mancini muss noch nicht drüber reden. Also jemand, der James Last mag, mag erst recht auch Henry Mancini. Nein, das ist, ich glaube, das ist einfach so ein, es gibt so Lieder, die haben so was Perfektes von der Melodie und dem Text dazu, wie der klingt. Aber es ist ja viel wichtiger, wie der Text auch klingt. Und, aber dann auch die Bilder, die der dann hervorruft, das ist einfach so in sich so wahnsinnig perfekt. Ja, und das ist dann schon, beeindruckend. Das heißt nicht, dass der Song besser ist als alle anderen, aber wenn man einen fragt, so, was ist so ein Song, der sowieso alles rundum so, das kann ja fast schon verdächtig sein, ja, aber in dem Fall ist das so ein Lied, glaube ich. Also insofern, warum nicht? Also hast du es denn bei den Bühnen dann auch gespielt?
Habe ich auch gespielt.
Was siehst du?
Um den Bogen jetzt zu schließen, er hat mir heute ein Mail geschrieben, er wäre sehr gerne gekommen, der Bühne, kannst, wenn du willst, vorlesen, das Mail von Bühne Huber.
Was heißt denn Frittami?
Gottfrittami.
Er wird da gebraucht, sagt er. Und ja, okay, alles klar, vielen Dank. Aber du darfst nicht vergessen, es ist nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Ja, ich meine nicht, dass irgendwas Unanständiges drin stünde, aber das wollen wir ja auch nicht.
Nein, er wollte kommen, aber er kann nicht.
Ja,
er wird genau, zu Hause gebraucht, ihm wären kleine Kinder und so weiter.
Das ist doch super.
Wir hören uns natürlich dieses Lied jetzt vollständig an. Soundtrack of My Life gibt es auch als Podcast zum Nachhören. Auch die Sendung. Das nächste Mal dann in Basel mit Benny Huckel im Theater Teufelhof. Ihr könnt auch Soundtrack of My Life auf Facebook abonnieren oder für einen Newsletter einschreiben. Vielen Dank, Sven. Hat großen Spaß gemacht, mit dir hier zu plaudern,
ja,
und Musik zu hören. Ja. Sven Regner.
Dankeschön.
Style someday, old dream maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way.